Der Kampf der zwei Wölfe in mir. Also mit dieser Überschrift hat mich im Herbst vergangenen Jahres ein Männermail aus Liebenzell erreicht. Und das, was ich jetzt sage, ich habe also dann im Verlauf der vergangenen Wochen eine Predigt draus gemacht, die ich jetzt heute das erste Mal halte. Und das, was ich jetzt sage, hört das mal bitte. Ich meine, mir ist im Herzen aufgegangen, dass das ganz arg wichtig für uns als Gemeinde ist. Hört das mal jetzt bewusst vor dem Hintergrund unserer neuen Jahreslosung. Der Kampf der zwei Wölfe in mir. Zuallererst wurde hier beim Lesen die Frage gestellt: Kennst du diese Momente, in denen du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun willst oder weißt, dass sie falsch sind? Danach berichtet der Verfasser dieses Mails: Ich habe vor kurzem dazu eine interessante Story gehört. Ein alter Cherokee-Indianer erzählt seinem Enkelsohn abends am Lagerfeuer von diesem Kampf, der in jedem Menschen tobt. Er sagte: Mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen ausgefochten, die in jedem von uns wohnen. Einer ist böse. Er ist der Zorn, der Neid, die Eifersucht, die Sorgen, der Schmerz, die Arroganz, das Selbstmitleid, die Schuld, die Minderwertigkeitsgefühle, die Lügen und das Ego. Der andere Wolf ist gut. Uns kommen Dinge, also die höre ich am liebsten, muss ich sagen, geht euch bestimmt auch so. Er ist die Freude, der Friede, die Liebe, die Hoffnung, die Demut, die Güte, das Wohlwollen, die Zuneigung, die Großzügigkeit, die Aufrichtigkeit, das Mitgefühl und der Glaube. Nun, der Enkel schaute ins Feuer ganz nachdenklich und fragte dann: Ja, welcher der beiden Wölfe gewinnt denn? Und dann jetzt so zwischen rein, bevor die Antwort kommt, eine Frage an den Leser oder heute an die Hörer: Kennst du diesen Kampf und die Ungewissheit, wer wird gewinnen? Kennst du diese Erfahrung, dass du von ganzem Herzen das Gute tun willst, aber doch das tust, was du eigentlich nicht willst? Mein Leben lang begleiten mich diese Dinge, muss ich von mir aus zumindest sagen. Paulus beschreibt diese Spannung in Römer 7, Vers 15. Dort heißt es: Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Doch wie schaffen wir es da heraus? Nun, in der Story antwortet der Großvater seinem Enkel und sagt: Es gewinnt der Wolf, den du am meisten fütterst. Und nun legt aber hier der Schreiber des Mails ein Veto ein, berechtigtes, meine ich. Er sagt: Ich glaube und erlebe, dass genau das aber nicht funktioniert. Wir füttern immer wieder den falschen, bösen Wolf und gewinnen diesen Kampf nicht aus eigener Kraft. Und nun nennt Paulus uns in Galater 5, Verse 16 bis 25. Soll ich? So? Ist das jetzt besser? Okay. Ich habe schon gedacht, da stimmt was nicht. Das tut bei mir auch ganz komisch. Ja? Paulus, also nochmal Galater 5, Verse 16 bis 25, da spricht Paulus eine ganz andere Strategie an. Wie der Heilige Geist unaufhaltsam Veränderung in uns bewirkt. Ich habe gerade gesagt, wie der Heilige Geist unaufhaltsam Veränderung in uns bewirkt. Das Leben im Geist, so ist die Überschrift, ist jetzt hier nicht drauf, aber egal, das Leben im Geist, Text aus meiner Luther-Übersetzung 84. Ich lese es uns gerade mal vor. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist. Und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. So verstehe ich das auch. Darum auch jetzt das so von mir dargestellt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als die sind. Jetzt kommt eine Latte. Also ich sage mal, ich kann mich da, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann mich da in manchen Dingen wiederfinden, auch kommt eine ganze Mischung zusammen. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Dann ein Kennzeichen unserer heutigen Zeit, finde ich, extrem ausgeprägt, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Ihr Lieben, das ist so ernst, was uns Gott da sagt. Und ich füge da dazu, Vorsicht, Lebensgefahr. Die Frucht aber des Geistes ist, das sind 9 Eigenschaften, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit, gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Der Text hat mich herausgefordert. Challenge, sagt man da heute dazu. Also, ich weiß nicht, wie viele Stunden. Aber das ist mir so wichtig geworden. Also denke ich mal, in den letzten paar Wochen hat mich da der Herr 2-3 Mal mitten in der Nacht geweckt. Echt wahr. Ich muss raus und habe da dran gearbeitet. Ja. Unfassbar, sage ich mal dazu, was unser Herr Jesus, unser Heiland, für uns alle getan hat und fortwährend tut. Was macht er denn ständig? Er macht aus unseren krummen Wegen, macht er gerade Wege. Und da ist mir bei diesem Gedanken spontan das Lied eingefallen, welch ein Freund ist unser Jesus. Das singen wir nachher, aber auswendig kann ich das kurz zitieren. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht. Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. Ja, Jesus möchte, dass diejenigen, die zu ihm gehören, in seiner Gesinnung leben und seinem Vorbild nacheifern. Gibt es eigentlich dafür ein Erkennungszeichen, ihr Lieben? Da gibt es ein ganz klares, und da sind wir jetzt wieder bei unserer neuen Jahreslosung, ein ganz klares Erkennungszeichen, das uns Jesus selber sagt. In Johannes 13 kann man das lesen, ein neues Gebot, also zu den uns bekannten Geboten, sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch was untereinander liebt. Ihr Lieben, fangen wir doch mal damit zu Hause an in unseren Familien. Haben wir gerade schon genug Übungsfeld. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, oder ich sage mal, dass ihr meine Nachfolgerinnen und Nachfolger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Die viel zitierte Liebe ist also das Erkennungszeichen, und damit sind wir bei der Frucht des Geistes, wie sie uns in Galater 5, Vers 22 explizit genannt wird. Mir ist das schon vor langer Zeit aufgefallen, dass hier steht. Da steht nicht, die Früchte des Geistes sind, sondern da steht, die Frucht des Geistes ist. Das wird hier in der Einzahl genannt. Und ich stelle die Frage, kann das nicht bedeuten, dass es genau genommen nur um eins geht, um die Liebe, die ja auch als erstes genannt wird. Ich bin viel unterwegs, ich habe jetzt auch in den nächsten Wochen mehrere Predigtdienste in unserem Bezirk. Ich werde nicht müde zu sagen, zu mir selber, ganz gewiss zu mir selber erleben. Darum hängt in unserem Christenleben eben alles von der Liebesbeziehung ab, die wir zu Jesus haben. Vielleicht hört sich das ein bisschen jetzt spaßig an, aber es ist eigentlich sehr ernst. Ich frage mal, wissen wir eigentlich noch, von was eine Liebesbeziehung bedeutet? Wissen wir das wirklich noch? Die Bibel spricht davon, wie die Art des natürlichen Menschen ist, der nicht nach den Geboten Gottes, sondern nach seinen, wie die Bibel sagt, fleischlichen Gelüsten lebt. Also das müsst ihr geschwind, das kann sein, das kommt heute ein paar Mal, es ist ein Stück weit Zeit. Hoffentlich tut es nicht so laut jetzt. Ja. Also, ihr Lieben, wie viele böse und schreckliche Dinge tun sich Menschen gegenseitig an. Furchtbar. In Kriegen, Terror und Verfolgungen, in Hass und Streit, in Vergewaltigungen, in Verschleppungen. Täglich haben wir das vor Augen, sehen bewegende Bilder im Fernsehen. Aber jetzt, wir gucken immer auf das, was so schlimm ist auf dieser Welt. Aber ich sage auch, in Ehen und Familien, ja, das ist so, spielen sich oft Tragödien ab. Ich meine, und habe es jetzt schon auch so auf die Gesamtfamilie erlebt, für mich ist das pandemieartig. Und ihr Lieben, ich sage es mal ganz offen, also mir macht das mehr Angst als Covid-19. Zumindest bei mir ist das so. Erster Weihnachtsfeiertag, ich sage zu meiner Gabi, die ist heute nicht da, die ist da mit Schnupfen unterwegs. Du, wir könnten doch heute in einen Gottesdienst gehen. Wohin gehen wir denn? Haben wir kurz überlegt, ha komm, lass uns mal wieder in die evangelische Kirche nach Winterlingen gehen. zu dem Pfarrer Nesterle. Wir gehen da nicht sehr oft hin, aber wir gehen zu ihm, speziell zu ihm, sage ich mal ganz offen, sehr, sehr gerne. Er ist ein ganz lieber, sehr vertrauenswürdiger, kompetenter Glaubensbruder, der eine besondere geistliche Ausstrahlung hat, finde ich zumindest. Ja. Und er hat am ersten Weihnachtsfeiertag natürlich nicht mehr bei vollbesetzter Kirche, gell, hat er eine Predigt gehalten, wie ich sie also mein Leben lang so noch nie in einer evangelischen Kirche gehört habe. Also sowas auf die heutige Zeit bezogen, in unsere heutige Zeit hineingesprochen, da muss ich bis heute über Details immer wieder nachdenken. Und er stand vorne und sagte, oder von der Kanzel runter war, ja, jede zweite Ehe in Deutschland ist nicht mehr zu retten. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die Bibel sagt, dass aus einem fleischlichen, natürlichen Menschen ein geistlicher Mensch werden kann, wenn er durch Reue und Buße umkehrt. Das haben wir, glaube ich, nicht mehr ganz so auf dem Schirm, kommt mir das so vor, um nach Jesu Geboten zu leben. Lasst es uns doch einüben, unsere Lebens- und Handlungsweisen im Sinne von Reue und Buße Tag für Tag zu reflektieren und zu überdenken. Wisst ihr, was die Bibel auch sagt? Ich hoffe, das wisst ihr alle, die ihr in der Bibel lest. Ne, geh mal davon aus, ja. Die Bibel sagt auch, dass alle Menschen von schlechter Art sind. Hallo? Sitzen jede Menge Menschen jetzt hier in dem Raum von schlechter Art. Das ist so, das ist wirklich so. Ja, man muss vielleicht auch einmal direkt predigen, sage ich. Nicht immer so schön hinten rum. Ich versuche es jetzt mal heute, weil mir das einfach auf dem Herzen liegt. Ja. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das steht ganz vorne im 1. Mose. Kapitel 8 kann man das lesen. Was heißt jetzt eigentlich umzukehren? Umzukehren heißt nichts anderes, als dass wir einsehen und bekennen, von schlechter Art zu sein und uns bereit erklären, dass Jesus alles Schlechte und Böse radikal beschneidet, wie es ein Gärtner beim Baum tut. Wisst ihr, das ist ein Christ, der so denken kann und so leben kann. Das ist ein Christ. Nicht der, wo jetzt mit dem Sonntagsgesicht da halt reinkommt. Dieses alltägliche Umkehren ist aus meiner Sicht die Voraussetzung dafür, dass der Heilige Geist das Wesen Jesu sozusagen in uns einpfropft. Das macht er, nicht wir. Jetzt mache ich hier mal ein bisschen einen Schwenk auf unser Land, Deutschland. Es ist mir irgendwie, die Gedanken sind mir einfach gekommen. Habe ich, glaube ich, so auch noch nie gemacht, aber das mache ich jetzt mal. An dieser Stelle möchte ich einfach was Grundsätzliches ansprechen. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein Land, das am 23. Mai 1949, es war etwa 2 Jahre, bevor ich geboren wurde, am 23. Mai 1949 im Grundgesetz ein christliches Menschenbild in der Präambel folgendermaßen definierte. Jetzt hört euch das mal an, ihr könnt es ja selber mal nachlesen. Im Bewusstsein, das ist schon wunderbar, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also ihr Lieben, das kann man doch klar sagen, ein christliches Menschenbild, nimmt also den Willen Gottes als Maßstab eines verantwortlichen Handelns vor Gott und den Menschen in den Blick. Nun, in den vergangenen Jahrzehnten, das waren auch meine vergangenen Jahrzehnte fast identisch, hat sich dies vielleicht zuerst kaum erkennbar, dann aber Schritt für Schritt verändert. Und ich sage da dazu, aus meiner Sicht, je mehr Wohlstand, desto schneller war und ist die Schrittfolge. Bis sich die Verwandlung zu einem humanistischen Menschenbild in unserem Hier und Heute im Großen und Ganzen vollzogen hat. Ein humanistisches Menschenbild nimmt mitnichten den Willen Gottes in den Blick, sondern stellt den Menschen, nur noch den Menschen selbst, als Maßstab aller Dinge in den Vordergrund. Diese Situation haben wir zu 100%. Das ist meine Sicht, gell? Ich sage es nur mal. Ich habe mir da hingeschrieben, ganz dick, fett in Rot, ein Wohlfühl-Menschenbild. Aus meiner Sicht kommt es nicht von ungefähr, dass auf politischer Ebene, ich sage das jetzt von mir aus halt einfach, ein Handeln und Bewusstsein vor Gott, ich sage mal, zumindest sehr selten oder kaum mehr sichtbar ist. Und kann es einen überhaupt noch wundern, wenn nicht gerade wenige Mitglieder unserer momentanen Bundesregierung anscheinend bewusst darauf verzichteten, bei der Amtseinsetzung auszusprechen, mit Gottes Hilfe regieren zu wollen. Die regieren jetzt ohne Gottes Hilfe. Merkt ihr da was? Ja? Besonders, und jetzt kommt was, besonders für die Jüngeren. Vielleicht wisst ihr das gar nicht, was ich sage. Die Älteren wissen es vielleicht oder wissen es auch noch nicht. Also mir ist das erst beim drüber arbeiten, ist mir das über den Weg gelaufen. Besonders für die Jüngeren lasse ich mal, möchte ich erwähnen, dass dies in der ungefähr 75-jährigen Geschichte der BRD bei schon mehreren hohen Staatsmännern, aber auch sowas von gerade andersherum war. Ich will es belegen. Ich nehme einen Fall, ich kann nicht alle ansprechen. Ein Zeugnis hierfür aus der noch jüngeren Vergangenheit gibt zum Beispiel die Ruhestätte von Johannes Rau in Berlin, der bis 2004, möchte mal sagen, ein beliebter und geachteter Bundespräsident war. Auf seinem Grabmal, ihr könnt dank Internet könnt ihr alles nachprüfen, was ich da sage. Ihr sagt vielleicht ja, was erzählt auch der Heinz da vorne. Könnt ihr, ist ja gut, kann man ja machen. Auf seinem Grabmal steht zunächst einmal sein Name, Johannes Rau. Mit diesem Namen hat Gott ihn am 16.01.1931 ins Leben gerufen und am 27.01.2006 durfte er in dem Fall als Glaubensbruder heimgehen, weiterleben. Und dann noch das letztendlich Entscheidende. Jetzt könnten ja auf diesem Grabstein, dieser Mann, der hat, ich weiß nicht, wie viele Doktortitel, Ehrendoktortitel gehabt und so, die hätte man auch alle hinschreiben können. Das steht aber nicht da drauf, sondern das letztlich Entscheidende über sein irdisches Leben, was ich jetzt sage, das ist wirklich wahr, dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth ein, also mich rührt das sowas in meinem Herzen an. So, solche Staatsmänner hatten wir. Und es gibt noch andere, die sich zu ihrem Christsein bekannten. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit, singt Manfred Siebald. Mir persönlich ist es aber an dieser Stelle ein wirklich dringendes Anliegen, in unsere Herzen hineinzusprechen. Heulen oder lamentieren, ist für Christen nicht im geringsten eine Option oder ein, ich kann ja sowieso nichts machen oder, och, es kommt alles so, wie es kommt, höre ich schon auch manchmal. Ich denke das manchmal auch, natürlich denke ich das auch. Aber das stimmt doch überhaupt nicht, dass man da nichts machen kann. Das stimmt ja gar nicht. Jeder Einzelne von uns kann da was machen. Ihr Lieben, gewöhnen wir es uns doch bitte, bitte an, ohne Unterlass täglich für die politischen Verantwortlichen in Stadt, Land und Bund und in der ganzen Welt zu beten. Die Welt wird doch jeden Tag noch dunkler. Gerade auch für die feindlich Gesinnten. Lasst uns da beten. Also ich will's praktizieren. Es wird man nicht, irgendwann ist es dann wieder draußen, aber dass man sich immer wieder daran erinnert, finde ich, ist das ein ganz arg wichtiger Dienst für uns als Christen, dass wir für die Bundesrepublik Deutschland leisten können und natürlich darüber hinaus für die ganze Welt. Jetzt möchte ich aber gerne nochmals den Fokus auf uns selber richten, zum Schluss. Ich sage es nochmal ausdrücklich. Denke mir bloß keiner anders. Nicht durch unsere guten Vorsätze oder eigenen Veränderungsversuche, sondern ausschließlich und alleine durch das Wirken des Heiligen Geistes werden wir Jesus ähnlicher, nicht anders. Ohne Ausnahme machen wir aber alle immer wieder die Erfahrungen, dass unser Benehmen und Handeln eben gerade nicht dem eines liebevollen Christen entspricht. Ja, manchmal geht es doch zu, gell? Manchmal geht es doch zu. Ich bin so gerne im Gebirge, da denke ich mal, wenn die Steinböcke so aufeinander losgehen. Detlef, du lachst sie. Hoffentlich lachst du mir jetzt nicht aus. Nee, ist gut, kann mir verstehen und so gut. Ja. Das Thema Reue und Buße habe ich ja schon jetzt angesprochen. Ja, es ist richtig, dass wir damit jederzeit und sofort zu unserem Herrn Jesus gehen dürfen. Ja, das ist richtig. Aber wisst ihr, ich sage das jetzt mal ganz offen, habe ich noch nie gesagt. Ich glaube nicht, dass ich das schon mal gesagt habe in meinen Predigtdiensten. Und ich mache die seit 1985. Aus eigener Betroffenheit sage ich das. Gerade auch im Rückblick auf mein jetzt schon langes Leben. Liebe Geschwister, Sünde in unserem Leben ist einfach Mist. Warum? Jedes Gotteskind wird dadurch blockiert. Radikale Kräfte ziehen dich vom Herrn Jesus und seiner Gemeinde weg. Und schnell kommt bei nicht bereinigter Sünde gar ein Misthaufen zusammen, der im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel stinkt. Aus eigener Erfahrung, das habe ich wirklich im Laufe der vielen Glaubensjahre persönlich erleben dürfen, sonst würde ich es hier nicht sagen. Aus eigener Erfahrung mit mir selber und auch mit anderen Menschen habe ich persönlich erlebt, dass Beichte, jetzt kommt da aber auch noch mit Sache, dass Beichte ein Schlüssel zur Bekehrung und für ein Gotteskind der Schlüssel für einen völligen Neuanfang sein kann und auch ist. Ich war ja viele Jahre, ich sage jetzt gerade, habt ihr Thomas jetzt im Blick, gell, viele Jahre waren wir auch gemeinsam unterwegs, Leitungskreis und so, da war ich auch viele Jahre dabei. Und ich nehme jetzt an, dass du dich an dieses Büchle auch noch erinnern kannst, Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben. Das hat unser Günter Rehm damals, hat er uns das vor Augen gemalt und hat gesagt, kauft euch das Büchle, haben wir dann getan und haben dann immer einen Abschnitt in unseren Sitzungen durchgearbeitet. Jetzt guckt mal da, ich habe das zu Hause aus meinem Regal gezogen Und da ist die Preiskarte drauf, was das damals gekostet hat. Und das Rechnungsdatum, bloß dass ihr wisst, wann das war. Das war im Jahr 2004. Schon damals hat mich das bewegt. Aber ob sich jetzt da bezüglich dessen, was Bonhoeffer sagt, viel verändert hat, ich lese jetzt euch ganz, also das muss ich euch vorlesen, was Dietrich Bonhoeffer da dazu sagt. Betrifft unsere Gemeinde ganz elementar. Beichte und Abendmahl ist die Überschrift. Bekennet einer dem anderen seine Sünden. Das steht übrigens im Jakobusbrief drin. Wer mit seinem Bösen allein bleibt, der bleibt ganz allein. Es kann sein, dass Christen trotz gemeinsamer Andacht, gemeinsamen Gebetes, trotz aller Gemeinschaft im Dienst allein gelassen bleiben. Dass der letzte Durchbruch zur Gemeinschaft nicht erfolgt, weil sie zwar, ah, da kommt der Hammer eigentlich, weil sie zwar als Gläubige, als fromme Gemeinschaft miteinander haben, aber nicht als die Unfrommen, als die Sünder. Die fromme Gemeinschaft erlaubt es ja keinem, Sünder zu sein. Darum muss jeder seine Sünde vor sich selbst und vor der Gemeinschaft verbergen. Wir dürfen nicht Sünder sein. Unausdenkbar das Entsetzen vieler Christen, wenn auf einmal ein wirklicher Sünder unter die Frommen geraten wäre. Darum bleiben wir mit unserer Sünde allein in der Lüge und der Heuchelei, denn wir sind nun einmal Sünder. Also ich glaube, eine der ersten Predigten, wo ich gehört habe, da hat irgendein alter Bruder, so wie ich jetzt auch so da stehe, der hat gepredigt, er würde am liebsten über den Eingang einer Gemeindeversammlung schreiben, Zutritt nur für Sünder. Ha, das habe ich vor 40 Jahren schon gehört. Ja. Der hat aber auch recht. Gell? Es ist aber die Gnade des Evangeliums, die für den Frommen so schwer zu begreifen ist, dass es uns in die Wahrheit stellt und sagt, du bist ein Sünder, ein großer, heilloser Sünder und nun komm als dieser Sünder, der du bist, zu deinem Gott, der dich liebt. Er will dich so, wie du bist, er will nicht irgendetwas von dir, ein Opfer, ein Werk, sondern er will dich allein. Gib mir dein Herz. Das ist das Beste, was wir ihm geben können. Gott ist zu dir gekommen, um den Sünder selig zu machen. Freue dich. Diese Botschaft ist Befreiung durch Wahrheit. Vor Gott kannst du dich nicht verbergen. Vor ihm nützt die Maske nichts, die du vor den Menschen trägst. Wir sind Maskenträger, ihr Lieben, das ist wahr. Das trifft alles auf uns zu, sage ich jetzt mal, da bin ich überzeugt. Er will dich sehen, wie du bist und er will dir gnädig sein. Du brauchst dich selbst und deinen Bruder nicht mehr zu belügen, als wärest du ohne Sünde. Du darfst ein Sünder sein, danke Gott dafür, denn er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Dietrich Bonhoeffer. Zum Schluss. Lasst uns immer wieder neu darauf vertrauen, dass die Frucht des Geistes, dass die Liebe siegt. Dies ist eine Verheißung. Und was für eine. Jesu Nachfolge hat auch ganz klar aus meiner Sicht etwas mit Übung und Disziplin zu tun. Alles Gute kommt von Gott. Das stimmt. Aber mir ist dazu noch eingefallen, das Gute ist aber nicht das, was unser Leben angenehm macht. Wisst ihr, da bin ich auch immer unterwegs. Jetzt muss ich nochmal den Detlef angucken, gell, Detlef, unsere Fahrradtouren mit dem Jochen Steine seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren. Wir sind Bodenseeradler, gell. Das ist das, was das Leben angenehm macht, wenn man nicht mal vom Rädli runterfällt, gell. Das ist auch schon passiert, aber das Gute ist aber nicht das, was unser Leben angenehm macht, sondern das, was uns im Glauben wachsen lässt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, jeder hat schon die Erfahrung gemacht. Wie wahr vor Gott darf alles sein? 1983 zum Glauben gekommen, 2023, 40 Jahre. Ich arbeite, ich weiß nicht, an irgendetwas, an Bibelgelesen, stille Zeit. Kommt das in mein Herz hinein und das ist jetzt drin, das möchte ich auch nicht mehr rauslassen. Und das wäre mein größter Wunsch, dass das jede und jeder von uns heute mitnimmt aus diesem Gottesdienst. Wie wahr vor Gott darf alles sein, ihr Lieben. Das ist so. Vor Gott darf alles sein. Er wird auch mit dem Verderben in uns fertig. Das ist ganz, ganz gewiss. Sehr gerne möchte ich uns alle von Herzen einladen, seine Gnadengaben immer wieder von Neuem zu erbitten. Liebe sind neun Gnadengaben sind das. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gott wird dich in Jesus Christus durch seinen Geist dazu in besonderer Weise zurüsten und segnen. Verlasse dich drauf. Amen. Komm, ich muss nur schnell beten jetzt. Das muss nur sein, Vater im Himmel. Ich denke, du hast heute sowas von deutlich in unsere offene Wunden hineingesprochen. Ich habe den Eindruck, du hast es mir aufs Herz gelegt. Da habe ich lang damit gerungen, auf so eine direkte Art und Weise in die Gemeinde hineinzusprechen. Ich habe das als deinen Auftrag gespürt. Jetzt ist es da, Herr. Oh, Herr, Heiland, mach du etwas draus zu deiner Ehre. Und ich denke, wenn wir das praktizieren untereinander, wie immer wird wir das jetzt auch machen, dass einer dem anderen seine Sünde bekennt, Herr, dann geht es über auf diese Stadt und dann brauchen wir tatsächlich bald ein ganz, ganz großes Haus. Davon bin ich überzeugt davon. Und so wollen wir dir danken, dass du unser Gott bist, der gerne Sünden vergibt. Amen. Jetzt singen wir das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, und dann sammeln wir auch noch das Opfer ein, gleichzeitig. So, dafür die Musikanten wieder.